Live in Mixtapes.
Hallo, liebe Partners in Crime.
Dere.
Ja, wir machen jetzt wieder eine Geschichte über True Crime. Ich denke gerade, Lord, was ist True Crime eigentlich? Müssen auch Verbrechen begangen werden? Vielleicht aber auch ein bisschen Verbrechen an sich selbst.
Mhm. Aha.
Großer Gedanke. Großer Gedanke, kleines Gehirn. Ich erzähle euch jetzt, ein bisschen Crime ist sogar involviert. Ich erzähle euch jetzt über zwei Musiker, zwei Schlagzeuger, und diese beiden Herren heißen Keith Moon und John Bonham. Und diese beiden Schlagzeuger haben gespielt in zwei recht bekannten Bands namens The Who und Led Zeppelin. Es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das mal schon jemand gemacht hat, aber vielleicht bin ich der Erste, gemeinsam über diese beiden Schlagzeuger zu sprechen. Die Parallelen zwischen diesen beiden sind unglaublich. Stories are insane. Sie waren, würde ich mal behaupten, zu ihren Lebzeiten waren sie die zwei besten Schlagzeuger der damaligen Zeit. Aus heutiger Sicht, in der Retrospektive, sind sie sicher unter den besten Schlagzeugern aller Zeiten. Eben zu ihren Lebzeiten waren sie vielleicht die zwei allerbesten. Sie waren beide komplett irre. Keith Moon und John Bonham.
Ginger Baker könnte man da auch jetzt von seinem Wesen und von der Art ein bisschen reinbringen. Der war irre.
Ja, aber der war ja so böse. Bösartig, böse, irre, oder?
Ja.
Was hat der gemacht? Der war Cream mit Clap Cream und was sonst noch was?
Und dann mit Feli Dingsbums hat er diese.
Felicotta? Ja,
hat er was gemacht.
Felicotti,
ne?
So, ja. Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, das habe ich überlegt, euch den auch noch dazu zu nehmen, aber das Cream und so weiter, das ging für mich irgendwie nicht. Ja, okay. Und die beiden haben gespielt bei zwei Bands, die zu ihren Zeiten und wahrscheinlich auch in der gesamten Rock- und Pop-Geschichte wahrscheinlich zu den allergrößten Bands gehören, also eben The Who und Led Zeppelin. Beide Bands hatten einen sehr wilden Ruf. Beide Bands eigentlich sehr parallel aufgestellt. Also das Genie war immer der Gitarrist, bei The Who der Pete Townsend und bei Led Zeppelin der Jimmy Page. Beide hatten in den Bands waren Sänger mit Locken. Roger Daltrey bei The Who und der Robert Plant bei Led Zeppelin. In beiden Bands waren Bassisten, die John hießen und sehr stoisch waren auf der Bühne, nämlich John Entwistle und John Paul Jones. Und die Schlagzeuger waren die wildesten Tiere, nämlich eben John Bonham und Keith Moon. Und beide waren sehr drogenaffin und ausschweifungsaffin. Und beide sind sehr früh, nämlich mit 32 gestorben, in ihrem 32. Lebensjahr. Und beide haben schlimme Dinge gemacht. Man muss aber auch sagen, das muss ich jetzt auch vorausschicken, einen Hollywood-Film könnte man über diese beiden, Keith Moon und John Bonham, eigentlich nicht schreiben, weil diese Geschichten sind, da gibt es jetzt nicht sowas wie eine menschliche Entwicklung oder ein Wachsen oder ein Werden oder ein Sinne von, okay, ich habe Dämonen, denen stelle ich mich und nachher wird es irgendwie besser. Also man würde sagen, Redemption oder sowas gibt es nicht. Es ist einfach ein schleichender Abstieg, der dann jeweils im Tod endet. Und also wie gesagt, diese beiden Menschen waren irre und zum Teil haben sie für skurrile Geschichten gesorgt. Aber es ist nicht so, dass man jetzt da nach einer Stunde hinausgehen wird jetzt und sagen, okay, das waren wirklich coole Typen. Ja. Ja, sondern
ich glaub,
es ist einfach.
Das privat gar nicht kennen.
Nein, und es ist. Na ja, den einen vielleicht schon, aber.
Nein, ich glaube nicht. Du willst das nicht, aber als Nachbar.
Aber jedenfalls. Es sind schon zwei interessante Figuren und sie sind vor allem, das muss man schon sagen, ich bin ja selber Schlagzeuger in deiner Band, Lukas, und Genies. Ja, also es sind wie zwei Antipoden in dem, was man am Schlagzeug machen kann und unglaublich gut. Aber um jetzt hineinzufinden, für Leute, denen The Who und Led Zeppelin vielleicht nichts sagen, spielen wir jetzt mal die größten Hits dieser beiden Bands. Ich glaube, bei The Who ist es leicht zu sagen, nämlich My Generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say.
I'm
not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation.
My generation.
Bei Led Zeppelin bin ich mir da schon gar nicht so sicher. Ich hätte da zwei Starter, nämlich Hole Out of Love oder Stairway to Heaven. Hm. Was war's?
Ich habe immer Stairway. Das ist,
Stairway to Heaven? Ist schon,
okay. Ja. Bonham ist Stairway to Heaven.
Das Highlighten von den Schlagzeugen, da kommen andere Lieder dann. Ja? Also einfach, um mal die Bands zu introducen, machen wir mal
Hole Out of Love.
Hole Out of Love. Jetzt hatten wir Hold Out of Love von Led Zeppelin, aber um jetzt auf die Bands noch kurz darzustellen, da frage ich euch mal, was halten wir eigentlich von denen? Wir drei, wie wir hier sitzen, wir Nerds, was halten wir von The Who und Led Zeppelin? Ich muss ja sagen, steile These, ich finde The Who irgendwie, das funkt nicht für mich.
Ach, bei mir schon, ich bin großer The Who-Fan.
Du bist der Who,
das ist ja wirklich sehr lange eine Single-Band gewesen, die haben extrem viele Singles.
Ja.
Bei den Alben wird dauert es ein bisschen länger. Ich glaube, erst ob Tommy wird das dann albenmäßig ein bisschen interessanter. Aber ich bin großer The Who-Fan.
Wirklich? Also ich muss sagen,
eher Zeppelin.
I don't get it.
Ich hab's.
Doch. Ja. Das ist mir mal auf ein Konzert zart. Ich war da allerdings rekonvaleszent. Ich musste mich von einer schweren Krankheit erholen und bekam da währenddessen noch Schwächeanfälle. Aber ich habe es damals schon ein bisschen komisch gefunden. Aber The Who, braucht man nicht rumdeuten, ein paar Mördernummern, oder? Aber ein bisschen komisch ist diese Band schon.
Nein, ich mag das harte Gitarrenspiel von Pete Townshend, das mag ich extrem. Schlagzeugmäßig, was der da reinrudert, ist ja unpackbar. Ja, und dann hat irgendwie The Who hat auch so einen Soul-Moment. Die haben dieses Northern Soul ein bisschen drin, vor allem bei den Singles, ja, bei den frühen Singles.
Bei den frühen Singles sicher, ja. Aber ich weiß nicht, aber wenn ich wählen müsste, war ich eher auf der Zeppelin-Seite.
Wirklich,
war ich
nicht.
Nein, ich muss gestehen, die Who dann für mich auch sehr wenig.
Wofür sind die Who berühmt worden? Natürlich für das Zusammenschlagen der Instrumente. Mhm. Also das war so immer die wilde Band. Vor allem der Pete Townsend, der war der Erste, der seine Gitarren.
Genau, die rote Les Paul.
Und nachher ist er dann hinten gestanden und hat gejammert, weil er es zusammengehört hat und hat es wieder zusammengebaut.
Ja, nein. Das erste Mal ist es ja passiert. Da sind die Who auftreten und die Decke war sehr niedrig.
Okay.
Und der Pete Townsend hat da schon seine Windmühlenarm gehabt. Das heißt, der hat manchmal so die Arme bewegt wie eine Windmühle, um auf die Gitarre zu schlagen, die Akkorde. Ja. Und was ja ein Signature-Move ist von ihm sozusagen. Und einmal haben wir so gespielt, war die Decken so niedrig. Und dann hat er die Gitarre so in die Hecke gerissen und dann ist er dann an der Decke angekommen und war kaputt. Okay. Und dann hat er, um das so ein bisschen aufzuladen emotional, hat er die Gitarre genommen und hat es zusammengehauen. Ja. Boom. Und das ist aber so gut angekommen, dass die das dann immer gemacht haben. Und wenn man sich diese Videos anschaut, da hat man nicht das Gefühl, okay, da ist jetzt eine Emotion und die muss raus und deswegen wird diese Gitarre zerschlagen, sondern das war dann schon ein bisschen planmäßig. Und es war dann tatsächlich so, die hatten manchmal in den USA oder so, hatten die so Residencies und haben auch mal drei Shows am Tag gespielt, also um 14 Uhr, um 17 Uhr und um 20 Uhr. Und die haben bei allen Shows genau das Gleiche gemacht. Die haben am Schluss die Gitarren zusammengehauen. Aber dadurch sind sie berühmt worden. Ne? Und die waren wirklich hin. Das heißt, die haben das dann immer nachkaufen müssen. Und deswegen hat diese Band, obwohl sie sehr erfolgreich war schon, war die rein finanziell immer am Level Null. Also das, was sie eingenommen haben, ist dann wieder für die Instrumente draufgegangen. Und das Gleiche hat auch der Schlagzeug eben, der Keith Moon, gemacht. Der hat halt immer sein Schlagzeug nicht zusammengehauen, aber halt von der Bühne gehauen. Und da war natürlich dann immer wieder was hin. Also das waren eher so die Wilden, The Who und Led Zeppelin, das waren natürlich die Satanisten. Das wissen wir, ne? Mhm. Also, Pakt mit dem Teufel, und der hat natürlich Led Zeppelin dann die Fähigkeit gegeben, extrem aufgeladene Musik zu machen.
Der Jimmy Page war ja ein großer Fan vom Okkulten, nicht? Und der hat ja das Haus vom Aleister Crowley,
gehabt. Diese Kiste machen wir nicht auf.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir da anfangen, werden wir nicht fertig. Dann wird das eine 5-Stunden-Folge.
Also was soll man sagen, es sind zwei absolute Mega-Bands. Also The Who sagst du, ist super.
Super, 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 ja.
Du verstehst es auch nicht so ganz.
Ich war nie ein großer Who-Fan. Ich muss gestehen, wenn ich wählen müsste, wäre es für mich Zeppelin.
Ja, für mich auch. Was hört man von Led Zeppelin?
Ich mag diese Mischung nicht, aus Blues. Es ist irgendwie möchte es irgendwie so rückwärtsgewandt Blues sein und dann zugleich dieses Rockistische dabei. Und ich mag ja den Gesang überhaupt nicht. Das ist mir zu hoch und zu schreiend und zu. Das ist
ein Heldentenor. Man müsste mal jetzt noch vor Led Zeppelin eigentlich anfangen, nicht? In dem Sinn. Die Band von Page, also vorher, das waren die
Yardbirds.
Die Yardbirds, danke.
Das wiederum, das verstehe ich, das
mag ich mehr. Ja, schon. Aber wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, es war dieses riesen Blues-Revival, speziell in England.
John Mayall und so weiter.
John Mayall, Clapton, bla 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 und so weiter und so fort. Und wenn man die Geschichte als Linie bezeichnen will, ja, dann waren irgendwann die Yardbirds. So, und dann waren die New Yardbirds.
Ah, können wir das alles aussparen? Ich kenne mich mit dem nicht aus, mir nervt das immer so mit diesen Namen. Du erzählst mir das auch immer. Du sagst, ja, da waren die Faces und die Small Faces und die Yardbirds und die New Yardbirds und da war der Rod Stewart und
waren vier Bands mitgespielt. Ja, dann machen wir es ganz einfach. Die Wahrheit ist, Led Zeppelin waren im Kern einfach eine Bluesband.
Ja, aber waren das überhaupt eigene Lieder? Oder waren es nicht nur? Es waren nicht nur
eigene Lieder.
Ja, schon, also, aber Led Zeppelin wird immer vorgeworfen, sie haben so viel plagiiert, kopiert.
Na,
aber zum Teil sind es ja Nummern, wo die nie behauptet haben, dass es von einer ist, sondern Babe, I'm Gonna Leave You oder sowas. Ja. Das sind ja Coverversionen, oder? Ja,
freilich. Nur einmal, um es jetzt kurz zu machen, wirklich, um deinen Wunsch zu entsprechen. Im Endeffekt war das eine Bluesband. Ja? Und die haben den Blues einfach dem Zeitgeist entsprechend elektrisch gespielt. So. Und dann sind sie halt immer, ich sage jetzt nicht hart, weil hart ist jetzt ein bisschen, aber der ist immer schwerer geworden, der ist immer lauter geworden, ja, der ist immer mächtiger geworden. Und was man Zeppelin durchaus anerkennen kann, ist, dass sie irgendwo geholfen haben, ein Genre zu kreieren. Nämlich bewusst jetzt, ich sage jetzt nicht Metal, weil das war selber, aber ich sage jetzt einmal den Hardrock irgendwie zu kreieren. Ja. Und der Blues war die Basis für das Ganze. Seien wir es ehrlich, weil selbst die Black Sabbath haben auf der ersten Platte noch sehr, sehr Blueswurzeln irgendwo, was du anhören kannst. Und das war halt die Zeit damals von dem her. Und ja, ich stimme dir auch zu. Ja, ich sage das bewusst, dieser Heldentenor, ja, der kann da schon manchmal ein bisschen auf die Socken gehen. Ja.
Led Zeppelin hatten ja damals vor allem bei den Kritikern ein schlechtes Image. Die,
absolut,
die waren so ein bisschen die Prolos. Ja. Ich weiß, was könnte man da vergleichen? Guns N' Roses ist mir eingefallen. Dass man sagt, okay, also um das vorwegzuschicken, Led Zeppelin waren wahrscheinlich über eine Periode von 3, 4, 5 Jahren die größte Band der Welt. Ja. Also die haben dann so ein bisschen neben den Stones eigentlich die Erfinder des Stadionrocks. Also, weil einfach so viel gekommen sind. Ja. Also die waren einfach gigantisch erfolgreich, vor allem in den USA, wo sie aus England waren, so wie die Who. Aber sie hatten so ein bisschen das weiß ich nicht, so ein bisschen wild und gleichzeitig ein bisschen doof.
Seien wir sich ehrlich, erstens, Zeppelin waren für mich die Erfinder unter Anführungszeichen des Stadionrocks. Da hast du vollkommen recht und die haben relativ schnell erkannt, ja, der Markt in Amerika ist kommerziell so interessant, dass ich eigentlich auf den Heimatmarkt hust, sinngemäß, und ich orientiere mich an den Geschmack von dem amerikanischen Publikum. So, das ist einmal das eine. Und das zweite ist, dass Zeppelin ist halt wirklich das Klischee von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Das muss man wirklich sagen.
Ja, ja, na, das kommt schon noch. Aber
das war halt einfach.
Das ist für mich Zeppelin immer so ein Riffmonster.
Naja, freilich.
Das ist halt im Vergleich zu, ich finde, The Who haben mehr Melodien. Oder wenn du den Gesang anschaust, da singen zwei, drei Stimmen zugleich. Das ergibt sich irgendwie schön. Das ist irgendwie so ein bisschen wavig, das Ganze.
Naja, klar,
und Zeppelin ist immer so auf die 12 und brachial und jetzt haben wir drauf und das nervt mich bald mal bei Zeppelin.
The Who ist natürlich viel gewitzter.
Gewitzter, ja. Ja. Interessanter finde ich musikalisch. Ja. Und du hast bei Zeppelin hast bei jedem Lied zwei, drei Teile. Das sind zwei Riffs und ein Mittelteil, der ein bisschen ruhiger ist, und dann geht schon wieder die Post ab. Und das,
ich meine, wenn man ehrlich sind, Zeppelin vergleichbar war mit die Who, sofern man so sagt, du hast einen extrem gut aussehenden, charismatischen Frontmann. Ja. Und es ist wurscht, sei es der Daltrey oder sei es
Blunt.
Der Blunt, danke. Wir erinnern uns an den Fotos, ja, die Hemden offen bis zum Bauchnabel, ja, dann die knappsten Jeans, die du damals kaufen hast können. Das Gemächt, ja, so hat sich abgedrückt im Schritt, ja, hoch drei, da war nichts der Fantasie überlassen. Und dann alle diese blonde Löwenmähne, die waren schon fesche genug. Ne?
Ja, es waren bei Led Zeppelin ist ja so, da waren dieses, da waren viele so Motive aus. Na, wie heißt es? Herr der Ringe. Tolkien-Motive waren da viele.
Ja, aber
das war
dann bei der dritten. Ne?
Ja, und auch bei der zweiten, dieses, wenn da die Wikinger kommen, Valhalla. Nein,
das war Zeppelin 3.
Ja, stimmt, das war Zeppelin 3, da kommen die Wikinger.
Immigrant Song. Ja. Ich mein, jetzt sind wir wieder bei deiner These, das ist ein Mörderriff.
Ja, das ist irre.
Das schnallt an, ja. Das ist sofort da.
Valhalla, I am coming. Ja. Wir haben das jetzt eingeordnet, glaube ich, halbwegs. Es kommt noch mehr. Aber wir wollen uns jetzt mit den zwei Schlagzeugern befassen. Also nochmal, der von Led Zeppelin heißt John Bonham und der von The Who heißt Keith Moon. Wir können jetzt wieder die klassische Kindheitsgeschichte anfangen. In diesem Fall wurde niemand geschlagen von seinen Vätern. Also sie hatten eine normale Kindheit, stammten beide aus Arbeiterfamilien und beide waren so ein bisschen Self-Made-Drummer. Das heißt, die haben sich das hauptsächlich eigentlich beide angelernt. Und beide waren schon sehr jung, fertig, im Sinne von, die waren mit 18 schon sehr, sehr gute Schlagzeuger. Wie die dann zu den Bands gekommen sind, war ein bisschen unterschiedlich. Also Led Zeppelin war der Jimmy Page, das war so der Studiomusiker in London damals. Also der hat ja bei Liedern mitgespielt, was man gar nicht glaubt. Ich glaube, bei den Beatles hat er...
Joe Cocker.
Ja, Joe Cocker war der bei ein paar Beatles-Liedern, glaube ich, mitgespielt oder bei Stones-Liedern.
Beatles, glaube ich nicht, bei Stones gibt es Geschichten.
Also der war wirklich...
Der war der Gitarrist, war Held, ja, in London. Ja.
Wenn du da gute Studioproduktion braucht hast, hast du machen dürfen. Weil ja. Der hat einfach alles gespielt.
Und wenn du das... Es ist jetzt langweilig, es aufzuzählen, aber wenn man es nachschauen würde, man glaubt es nicht, wo er überall mitgespielt hat. Und der hat dann irgendwann gesagt, so, ich mache mich jetzt selbstständig und ich mache jetzt eigene Band. Also eigentlich war das fast gecastet. Der hatte dann drei andere Leute gesucht. Und den John Bonham dann gefunden, der hatte selber als Musiker, der schon sehr gute hatte schon eine sehr gute Reputation in London. Und dem hat er dann 20 Telegramme geschickt, dem John Bonham, weil der hatte kein Telefon. Und irgendwann hat er geantwortet und hat dann bei Led Zeppelin begonnen. Keith Moon war es anders, da hat es die Who schon gegeben. Und da hat es einen anderen Schlagzeuger gegeben. Und beim Konzert hat der Keith Moon gesagt, euer Schlagzeuger ist scheiße. Raufgeschrien und gesagt, ich kann es besser. Und dann ist er raufgegangen und hat gespielt und es war viel besser. Und dann war er bei denen. Ich stelle diese beiden Schlagzeuge jetzt jeweils mit einem Lied vor, wo man schon ein ganz gutes Gefühl kriegt. Und bei Led Zeppelin ist es gleich das allererste Lied von der allerersten Platte und das heißt Good Times, Bad Times.
Für mich das beste Led Zeppelin-Lied sogar.
Für mich eigentlich auch. Das spiele ich euch jetzt mal vor. Den Anfang dieses Liedes spiele ich euch jetzt nur als Drums Only vor und da hört man nämlich, das klingt mal so, als ob eine Double Bass hat, also manche Schlagzeuger haben ja zwei Basstrommeln oder zwei Pedale, um auf die Basstrommel zu schlagen und der hat aber nur einen Fuß und es klingt so, als ob man zwei hätte. Moon, muss man sagen, das Besondere dran ist, der rührt so richtig um am Schlagzeug.
Kann ich mir da was wünschen, wo man das gut hört? Ich hätte gerne das I Can See for Miles, das Ende. Da rührt er um, das ist unpackbar.
Lieber Lukas, genau dieses Lied wollte ich jetzt hören.
Surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal might be on clear. Thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna need that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles.
Also der hat, das Verdienst vom Keith Moon war eigentlich, dass er die Schlagzeuger oder das Schlagzeug in den Vordergrund gebracht hat. Früher waren das halt Typen, die sind hinten gesessen und haben einen Rhythmus gemacht. Und der hat halt wirklich umgerührt, exaltiert. Er war wahrscheinlich, ich meine, Ferndiagnosen sind schwer, aber man würde wohl heute ziemlich sicher sagen, dass er eine Hyperaktivitätsstörung hatte. Das heißt, der war schon als Kind irre, also der konnte nicht still sitzen, musste irgendwelche Aktionen ständig machen, hat auch ständig dann Streiche gespielt und war einfach immer so der Klassenkasperl und so weiter. Er musste immer was tun, ja. Das heißt, es war klar, dass er beim Schlagzeug landet und irgendwie war es dann auch klar, bei welchem Schlagzeugstil er landet. Nämlich irgendwie hast du das Gefühl, er macht irgendwas, aber es ist dann nicht irgendwas. Aber er hat das Schlagzeug sozusagen interpretiert wie ein eigenes Instrument, was eben nicht nur den Rhythmus gibt, sondern ständig irgendwelche Feel-Ins und ständig immer dumm gespielt und ständig immer draufgehauen. Also das Gegenteil von einem geraden Groove. Mhm. Aber es hat funktioniert. Die Frage ist, ob es bei anderen Bands funktioniert hätte. Möglicherweise nicht so gut. Also er war schon der Schlagzeuger für The Who, wo es halt wirklich total aufgegangen ist. Mhm. Bei anderen wäre es vielleicht nicht so gewesen. Aber er hat so dieses, dass er auch in den Vordergrund kommt. Er war auch wirklich ein Star. Also dann hat man gesagt, das ist der Keith Moon, der Schlagzeuger von The Who. Und er ist manchmal aufgestanden bei Konzerten und hat dumm blödelt für die Kamera und so weiter. Also er hat diese Rolle des Schlagzeugers komplett neu interpretiert, auf eine Art und Weise, die halt genial war für die Band The Who. Das Gegenteil ist John Bonham. Also das ist, da würden wahrscheinlich jetzt, wenn du 100 Schlagzeuger fragst, würden wahrscheinlich 60 sagen, der war der Beste. Ja? Weil der hat so Grooves gespürt mit so einer Härte, mit so einer Präzision und gleichzeitig mit so einer, ja, gleichzeitig auch irgendwie wild. Das ist wahrscheinlich schwer zu reproduzieren. Man nennt das, ich habe diesen Begriff gelernt, Pocket Drummer.
Okay. Okay.
Ja. Das bedeutet, der macht so ein Pocket, also so ein kuschelweiches Täschchen, in das sich dann alle Musiker so gemütlich reinlegen können. Also sprich, der hat Schlagzeug gespielt, ohne viel drumherum, einen geraden Groove und sozusagen gibt den anderen Musikern die Möglichkeit zu scheinen. Ja? Mhm. Also sozusagen er legt die Basis, auf der sich dann die anderen austoben können. Und dann gleichzeitig macht er relativ wenige Fill-Ins, also er rührt wenig um, aber es ist trotzdem beeindruckend. Mhm. Ja? Also man würde jetzt sagen, so Pocket-Drummer wären zum Beispiel der von AC/DC.
Mhm.
Da so.
Also Grobner.
Ja. Oder der jetzt bei den Stones spielt, Steve Jordan. Mhm. Der macht auch nur die Foundation, völlig makellos und jeder kann sich... Jeder Musiker, der mit dem spielt, hat das Gefühl, es kann eh nichts passieren. Mhm. Der macht sehr Groove und
eine feste Mauer,
das fordert jetzt eine Mauer. Ja. Und jetzt kann der Keith Richards halt irgendwas machen und es wird trotzdem niemand aus dem Lied rausstolpern, weil das so hart ist. Ja. Und Pocket Drumming. Mhm. Das andere ist
das Flügel. Das ist eine Soundfrage auch, weil das Schlagzeug von Bonham war ja oft sehr hallig. Ne?
Oder mhm. Ja, klar. Das ist, spielen wir das vielleicht, weil das ist aus zweierlei Hinsicht, finde ich, sehr interessant, nämlich... das ist der Pocket Drum Groove. Das ist von When the Levee Breaks von Led Zeppelin. Das ist, glaube ich, das letzte auf der Led Zeppelin 4. Es ist, glaube ich, eine Coverversion. Das ist ganz eine Art Bluesnummer. Und das fängt ja an nur mit diesem Groove. Und das ist auch, weil du sagst, hallig, das ist ja aufgenommen worden in einem alten viktorianischen Gebäude, was 3 Stockwerke hatte mit einer Eingangshalle und das Schlagzeug ist ganz unten gestanden und die Mikros sind gehängt 2 Stockwerke weiter droben. Das heißt, es wurde nur so aufgenommen, damit man den Hall hört. Und dieser Groove ist ein Wahnsinn. Ja. Also das ist, glaube ich, einer der meistgesampelsten Grooves, die es überhaupt gibt. Also wenn man sich das auch durchliest im Internet, man glaubt gar nicht, in wie vielen Liedern das dann reingesampelt wurde oder nachgespielt wurde. Und genau das Gegenteil war natürlich Keith Moon. Ne? Jetzt kann man irgendwas machen, was besonders wild spielt. Lukas, du kannst aussuchen. Bist du Happy Jack oder Pictures of Lily?
Auf alle Fälle Pictures of Lily.
Pictures of Lily, ja,
macht Happy auch Jack so gut. Ist auch so eine Varieté-Spaßnummer.
Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Pictures
Lukas, wo würdest du mich verorten? Ich bin dein Schlagzeuger. Bin ich eher so ein Pocket-Drummer oder bin ich eher so ein Umrührer?
Für mich bist du eindeutig ein Pocket-Drummer.
Was?
Es ist, glaube ich, deine auf alle Fälle.
Nein, überhaupt nicht. Weißt du, was ich das Gefühl habe? Ich
mir gedacht, du willst doch ein Pocket-Drummer sein, haben wir gedacht.
Das ist, ja. Also ich finde, Pocket-Drumming hat seine
Nachteile. Mit dem dort abholen, wo er hin eigentlich in Wirklichkeit.
Ja. Pocket-Drumming hat so seine Vor- und Nachteile. Und so dieses Wilde hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, ich vereine die negativen Elemente dieser beiden. Es ist, finde ich, zu wenig Groove.
Ja.
Und wenn dann so viel Insan, das Umrühren ist dann auch irgendwie nicht so leiwand. Aber es liegt vielleicht auch am Songmaterial.
Ja, aber du übst du eh, wenn Verrückte, ne?
Ja, ey, aber du, bei welchen Liedern von dir, wenn du sagst, ich bin ein Pocket Drummer,
ja,
ne?
Ja.
An was denkst du da?
Schreis aus laut zum Beispiel, ne? Was ganz gerade dahin spielst. Lang, immer das Gleiche. Was die Nummer auch braucht, ne? Was auch in dem Fall Saison, okay. Ich würde da jetzt loben, ne? Saisondienlich ist. Ne?
Was noch?
Ich glaube, es bewegt sich jetzt gerade auf die urdünne Weise.
So, was soll ich noch sagen?
Das Ende einer Freundschaft. Ja.
Nein, ich wäre gerne ein Pocket Drummer, aber du gibst mir keinen Raum, um es zu sein.
Ne? Also im Songwriting liegt es dann trotzdem, oder?
Sicher.
Seine Geschichte war besser als meine. Zum Schlagen hat sie Fäuste und zum Laufen Beine. Wir hielten an manchen Plätzen an. Er klopft mir auf die Schulter und erzählte dann: Bevor du einmal niederkniest, steh lieber zweimal auf. Stell dich hinten an und dann wähl den Weg bergauf. Mir fiel nur ein Satz ein, ich schrei es raus laut. So weit weg wie hier war ich bis jetzt noch nie. Ich schrei es raus laut, es ist meine Hand, die den Akkord erfand, der dir dein Herz einrenkt und den Takt den Rhythmus schenkt. Den Weg zurück, flüstert er mir zu: Das Stärkste, was wir haben, bleiben ich und du. Deine ehrliche Welt, gegen die man sich stellt, da sind Dinge zu tun, kaum Zeit auszuruhen. Über uns ein Blau, unter uns ein Fluss, ein Leben mehr, das man opfern muss. Ein zweites für einen guten Grund, für den Fall zu leben, von der Hand. Schreis raus laut, es ist meine Hand, die den Akkord erfand, der dir dein Herz einrenkt. Der den Takt, den
Rhythmus. Also wie gesagt, ich sehe mich im negativen Sinn zwischen diesen beiden Stühlen.
Ja.
Aber gut. Ich habe mir nur überlegt, was noch für andere gute Umrührer-Schlagzeuger gibt. Umrühren, mir ist eingefallen, eigentlich der von Police eigentlich, ne?
Ja, genau.
Der Stuart Copeland, genau. Der rührt viel um.
Aber das ist eindeutig, ja.
Der ist natürlich schon, ja. Eine Legend, ne?
Ja, ja.
Und der von, der leider gestorben ist, von Foo Fighters, der war auch eher so, der war eigentlich beides, ja?
Ja.
Also wie ein Uhrwerk, aber gleichzeitig sehr viel Action am Schlagzeug, ne?
Was war dann zum Beispiel der Jeff Porcaro? Das war Pocket.
Pocket
eindeutig,
Pocket,
oder?
Pocket. Sag mal, wann ich sage Pocket oder nicht. Nein, also Porcaro ist auch Pocket, ja, klar. Ja. Also so diese klassischen Studio-Schlagzeuger ist ja auch das.
Ja, Pocket,
so,
ja.
Okay, dann mach es und.
Gut, jetzt kommt die wichtigste Frage. Ringo Starr?
Das ist unglaublich.
Jetzt habe ich erwischt.
Nein, das war der songdienlichste Schlagzeuger überhaupt.
Ich wollte gerade sagen, der Ringo Starr war ja eigentlich verschrien, dass er nicht der innovativste ist.
Ein größter
Blödsinn. Das stimmt nicht. Also der war.
Das ist wirklich ein Klischee.
Ringo Starr ist wahrscheinlich sogar das Beste aus beiden Welten.
Das kann sein, ja.
Das Beste.
Wenn du bei gewissen Beatles-Nummern das Schlagzeug anders spürst, ist die Nummer weg. Wirklich weg. Ja?
Ich mag zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Texman oder so. Ja.
Ja.
Ist ein super Schlagzeug eigentlich.
Ob 65, fast bei jeder zweiten Nummer, ist das Schlagzeug die halbe Mitte bei den Beatles. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
Also ich glaube, der ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen beides. Mhm. Ne? Ja. Na gut, also vielleicht.
Ich werde beim nächsten Mal darauf achten, wann du umrührst.
Wenn ich alleine in meinem Kämmerchen arbeite.
Rührst nur um.
Arbeite ich Richtung Pocket.
Okay, ja.
Pocket Coffee.
Na gut. Wir kommen zu den Eskimos. Aber ein interessanter Abriss war das jetzt mal.
Ja, natürlich.
Hat man sich so noch nicht überlegt.
Nein, eh nicht, das stimmt, ja.
Wir kommen zu den Eskapaden. Das waren zwei wilde Bands, The Who und Led Zeppelin. The Who haben wir schon gesprochen, die haben wir alles zusammengehauen. Und Led Zeppelin, da ist die Besonderheit, The Who natürlich auch, aber Led Zeppelin sind das, was du vorher erwähnt hast, Günther, die sind halt der Inbegriff für Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja. Also die haben, gut, Rock'n'Roll ist klar, weil sie Rock'n'Roll gespielt haben, sexuell, die haben, als sie dann in die USA gegangen sind, man muss sagen, die haben eine Schneise der sexuellen Verwüstung durch die USA geschlagen. Also das war gleich wirklich dieses Ding mit Groupies und so weiter. Ja. Ich meine, da waren einerseits die Stones, aber dann waren sofort Led Zeppelin. Also die haben gleich wirklich am wildesten getrieben. Ich glaube, das war ein absolutes Randphänomen und man erwähnt das jetzt gerne, um die alten Zeiten vielleicht zu relativieren. Aber gab es ja damals so eine Groupie Gangs hat sozusagen gegeben, wo der die Pamela Miller oder Pamela Despars oder Miss Pamela, also da gab es so eine Gruppe von Groupies, die nannten sich, du weißt das wahrscheinlich, Günther, GTO?
Ja.
Girls Together
Outrageously.
Outrageously, ja. Also da gab es dieses Obergroupie Pamela Despars, die allerdings seriell monogam war. Also die war immer mit einem Rockstar zusammen und sie wollte auch nie mit Rockstars zusammen sein, die liiert sind. Und dann war es mit einem aus und dann mit dem nächsten hat wieder...
Sie hat immer gewusst, wenn sie sich vorknüpft. Das hat schon Plan gehabt.
Ja, das schon, aber wie gesagt, die war dann immer seriell treu. Ne?
Ich wage auch zu behaupten, ob die liiert waren oder nicht, war ja wurscht. Nicht? Weil ich meine, die Wahrheit ist, sie war mit vielen Rockstars zusammen, die sehr wohl zu Hause eine Frau mitunter mit Kindern sitzen.
Das waren dann Irrtümer.
Ich beurteile das nicht, es kann schon sein, dass so...
Nein, es waren ein, zwei Fälle, weniger, und das waren dann Irrtümer.
Da gibt es ja die Geschichte, dass irgendeine Gruppe, hat auch der Jimmy Page irgendwie das Sorgerecht übernehmen müssen, damit die mitreisen kann, oder?
Nein, das war glaube ich noch härter. Also der Jimmy Page war mit einer zusammen, die war noch nicht... 16. Entweder war es noch nicht 16 oder noch nicht 14.
Die war, ich wage zu behaupten, und das ist jetzt aus dem Gedächtnis, ich muss gestehen, ob die nicht 13, 14 war.
Ja, also. Und ich glaube...
Aber also, liebe Zuhörer, das war eine andere Zeit, das ist mir jetzt ganz wichtig zu betonen. Nein,
wobei das war damals schon illegal.
Ja,
und die waren auch weitestgehend liiert und das haben auch ihre Eltern gewusst und whatever, natürlich war sie trotzdem ein Kind, das noch nicht frei entscheiden konnte, weil es noch nicht so weit entwickelt war. Aber das war gar so hart, dass er, glaube ich, die sogar eingesperrt hat zum Teil, damit es keiner mitkriegt. Ja. Also, ich meine, das ist jetzt nur eine Geschichte unter mehreren. Also, das waren, wie gesagt, es gibt da Filme wie Almost Famous, wo diese Groupie-Szene ein bisschen im Nachhinein glorifiziert wird. Ich glaube, insgesamt hat es das vielleicht gegeben, es waren weniger, aber abgesehen davon waren das natürlich...
Heute würde man das sehr bedenklich finden.
Es war damals auch bedenklich, ehrlich gesagt. Aber das ist sozusagen Rammstein hoch 10, was die gemacht haben. Ja. Ja. Und das war zum Beispiel, um jetzt auf den John Bonham zurückzukommen, da gibt es die Anekdoten, dass die manchmal ein Konzert gespielt haben. Und er hat sich vor dem Konzert eine Groupie ausgesucht, hat es dann im Hotelzimmer vor dem Konzert angekettet mit Handschellen. Und dann hat das Konzert gespielt und dann ist er halt zu ihr gegangen. Ne? Also die wurden behandelt wie Vieh sozusagen. Also da gibt es jetzt nichts zu beschönigen. Ja? Das war bei The Who sicher auch so, aber irgendwie Led Zeppelin haben das sozusagen ein bisschen mehr gelebt, diese ganze Geschichte. Oder mehr personifiziert irgendwie. Und da war natürlich John Bonham, um auf den zurückzukommen, der war da jetzt auch keiner von den Guten. Ja? Also der hat da schon heftig mitgemacht. Bei The Who ähnlich, wobei es hat, und das gefällt mir eigentlich auch nicht, es heißt von beiden, Bonham und Keith Moon, sie waren immer nur so auf Tour und oft waren sie auch nur so, wenn sie Drogen oder Alkohol genommen hatten, aber wenn das gerade nicht so war, waren sie immer urtraurig und waren, ist ihnen so schlecht gegangen, weil sie sich so nach der Familie gesehnt haben zu Hause. Also das heißt immer wieder, wenn sie gerade nichts getrunken hatten, waren sie die liebsten Männer. Ja. Und dann und außerdem waren sie...
permanent auf Drogen
und dabei. Und außer, nein, davor hätten nicht noch aufstehen. Ne?
Ja, also den Rest gehabt.
Ja genau, und dann waren sie halt ganz traurig. Oder dann hast du immer wieder, ja, und sie haben sich, also die waren beide verheiratet, Bonham und Moon, und die haben sich beide so nach ihren Frauen zu Hause gesehnt und sie waren eigentlich die urtollen Familienmenschen. Ne? Ja, klar.
Ich meine, ihr wisst es ja selber als Rockstars, wie das so ist. Wenn du auf Tour bist, du sehnst dich immer nach deiner Frau, aber was willst du machen? Dann bist du so traurig und dann musst du getröstet werden.
Der Kenner genießt und schweigt.
Aber die Handschellen haben immer eingepackt.
Die Handschellen waren immer dabei. Ja. Gut, das waren Led Zeppelin und Keith Moon war es das Gleiche. Er war verheiratet, muss man auch sagen, war jetzt ein Wife-Beater. Also der hat auch seine Frau geschlagen.
Keith Moon war halt schon ein bisschen noch ein crazierer Typ.
Ja, ja, also jetzt zu diesen Eskapaden muss man sagen, also um das jetzt nicht in manchen Belangen nicht zu ins Lächerliche zu ziehen, also der Keith Moon war auch ein der hat seine Frau auch geschlagen, oder? Also der hat die auch beinhart betrogen, so dass sie es auch wusste, zum Teil auch im Familienhaus betrogen mit anderen, ja. Also das war mal sozusagen diese Eskapadengeschichte. Den Haifisch-Vorfall erzähle ich euch natürlich nicht.
Nein, das war kein Haifisch, das war ein Red Snapper.
Nein,
was
es war ein Shark.
Was Led Zeppelin betrifft, ja. Oder? Nein, aber das war doch ein Red Snapper, oder?
Weiß ich nicht. Lukas weiß es nicht.
Geschichte, glaube ich nicht.
Ja, wir erzählen es jetzt auch nicht.
Muss ich nachlesen.
Ja? Wir sprechen über den Red Snapper-Shark-Incidentchen nicht.
Okay. Okay.
Eine Sache noch, Keith Moon und seine Liebe zu den Bomben und Zerstörungen und Sprengstoff, kann man gut im Internet nachschauen. Ihr kennt diesen Auftritt, als die Bassdrum explodiert ist?
Nein, gar nicht.
Na, die Who waren am Beginn ihrer Berühmtheit, als man gewusst hat, okay, das ist die Band, die alles zusammenhaut, wurden die in den USA eingeladen. Also nicht zur Gene Sullivan Show, wo auch die Beatles waren, sondern
Ed Sullivan.
Also nicht zur Ed Sullivan Show, sondern zu einer anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geheißen hat. Und dort war natürlich auch der Stunt, dass dann der Pete Townsend seine Gitarre zusammenhaut und so weiter. Und da wollte der Keith Moon lustig sein und hat besonders viel Sprengstoff in seine Bassdrum reingegeben.
Schön.
Und als dann das Lied vorbei war, oder eigentlich, er hat es eh schon vorgehabt, dass er es macht, aber in letzter Minute hat er sich dann entschieden, dass er die fünffache Menge nimmt. Und dann war das Lied vorbei und der Pete Townsend wurde dann seine Gitarre zusammenschlagen und in dem Moment wurde dann diese Sprengladung gezündet und dann ist das Schlagzeug in die Luft geflogen und es ist gezündet neben Pete Townsend, der hat das Gehör auf einem Ohr verloren. Das war dann sein Leben lang so. Wenn wir heute sagen, naja, die Rockstars, die werfen die Fernseher aus den Hotels, dann ist es wegen diesen beiden Bands. Das wurde nämlich planmäßig gemacht. Also bei The Who war es so, und bei beiden, also wenn die in einer Stadt waren, sind sie in ein Hotel kommen und dann ist der Fernseher aus dem Fenster geworfen worden. Oder halt, das war wie das Amen im Gebet und es wurde auch das Hotelzimmer verwüstet, egal ob sie jetzt gerade Bock gehabt haben oder nicht, es wurde einfach gemacht. Ja. Das macht ja, man auch wie eine lästige Pflicht. Ne?
Der Keith Moon hat ja nicht quasi die Klo-Muscheln regelmäßig in die Luft gesprengt?
Ja, ja, genau.
Weil er so ein leichter Pyromane und Explosionsfetisch ist.
Ja, genau. Der Keith Moon, der mochte irgendwie so Explosionen.
Ja.
Der hat generell gerne so Streiche gespielt. Mhm. Der hat sich oft verkleidet. Mal als Kasperl, mal als Cowboy oder als Hitler oder als SS-Offizier oder als Frau. Immer wieder verkleidet, was lustig war.
Es gibt ja diese Anekdote, ich glaube schon, dass das war nicht, dass der Keith Moon in die SS-Uniform geschmissen hat und dann ist er die Pubs gegangen. Ja,
ja, ja, klar.
Und einfach nur zum Provozieren. Ja. Mhm. Der war mehr Punk, bevor die Punks eigentlich da waren.
Ja, hat immer geheißen Moon the Loon. Also ja, Loon bedeutet dann Irre, also der Irre Mann. Der hat jeden Fall, also der Practical Joke, sagt man es auf Englisch, der hat einfach jeden Tag wollte irgendwas machen, was irre ist und was die Leute zum Lachen bringt. Also war so der Klassenkasperl. Er wollte Sachen machen, wo andere auch lachen und er hat sich da irgendwie verpflichtet gefühlt und er fand es zum Beispiel auch lustig, dass er eben Klo-Muscheln in die Luft springt. Und der hat dann so Cherry-Bombs, sagt man. Also einfach so, ich weiß gar nicht, ob es das in Österreich verkäuflich gibt.
Naja,
also einfach
große Knallkörper waren das.
Eigentlich. Sehr große Knallkörper und die hat er dann halt immer in die Klos gegeben.
Boom.
Und dann ist er explodiert und dann hat es die Klo-Muschel weggehauen von der Mauer und das war's. Also das war aber. Das war sein Ding.
Signature Move.
Und dann war es erledigt und dann war es wieder gut. Also,
ich frage mich aber dann, Entschuldigung, was ist, wenn du das Häusl musst?
Es war so eine Form des Abreagierens.
Du hast nichts mehr.
Und auch das Fernseher aus dem Zimmer werfen. Also da war zum Beispiel mal, ist überliefert und auch von mehreren Seiten bestätigt. Also irgendwann haben sie ein Konzert gespielt, und am nächsten Tag sind sie munter geworden. Im der Restfetten, würdest du sagen. Abgehört waren schon vorher in die nächste Stadt gefahren. Und dann einmal ist halt der Keith Moon eingestiegen und hat zum Chauffeur gesagt, sind sie losgefahren. Und gesagt, Moment, ich habe was vergessen. Bring es mir nochmal zurück zum Hotel. Und dann ist er raufgegangen ins Hotel, hat den Fernseher genommen und dann noch schnell rausgehauen in der Früh.
Hat er vergessen.
Also. Er hat vergessen. Ja. Und Hotels, da gibt es so eine Art gespiegelte Geschichte bei Led Zeppelin. Das war schon im Budget drinnen. Das heißt, da hat es schon Hotels gegeben, das waren die Led Zeppelin Hotels. Da haben sie gewusst, okay, da können wir einchecken, die nehmen uns, wir machen, haben es da gar nicht genommen. Und die meisten Hotels haben die dann vorher schon mal $10,000 hinlegen müssen, damit sie überhaupt dort übernachten dürfen. Also das war sozusagen der Vorschuss für die Schäden, die gemacht werden. Und dann ist einmal halt am nächsten Tag bei der Abreise ist gezahlt worden und dann hat halt der Manager dem Hotel-Typen das gegeben und gesagt, so, das sind die 10.000 Euro für alles, was hin worden ist. Und dann hat der Hotel-Manager gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz lustig ist, einen Fernseher aus dem Fenster werfen. Und dann hat er gesagt, schauen Sie, da sind nochmal $500, ich spendiere Ihnen einen Fernseher. Und der ist dann raufgegangen und hat es auch weggehauen. Ja. Also es war diese Verwüstungsspur war dann in beiden Bands eigentlich angelegt.
Aber vielleicht, wie soll ich sagen, das waren halt auch Dinge, die hat vorher noch keiner gemacht. Das war halt das Neue, ja, es war aufregend. Und speziell, ich meine, sofern man so sagt, der Hu, also Led Zeppelin, ich meine, die haben Platten verkauft ohne Ende, ja, das war einfach drin.
Jein, also bei Led Zeppelin ja.
Sicher. Ja, Zeppelin, definitiv. Ich meine, das war eine Gelddruckmaschine.
Das war eine
Gelddruckmaschine. Viele Jahre lang, sofern muss man sagen, irgendwann.
Das war locker drin. Bei der Hu war es, glaube ich, nicht so. Also die haben, als die begonnen haben und schon ziemlich erfolgreich waren, war die ganze Band so auf Null, weil sie eben immer so viel ruiniert haben von ihren Instrumenten. Das waren ja sehr gute Instrumente. Was hat da Pete Townsend gehabt, immer Les Paul oder so? Oder?
Ja, die SG, die rote. Die gleiche, die der Ding hat, der gleiche, die der ACDC-Gitarrist hat, diese rote Teufelsgitarre. Ja.
Die waren dann wirklich hin, das haben sie ständig nachkaufen müssen. Also die sind sozusagen viel zu spät ins Verdienen gekommen, wegen diesem ganzen Zerstören. Und der Keith Moon eigentlich, der immer das meiste ruiniert hat, der ist dann, obwohl die Hu dann schon sehr, sehr erfolgreich waren, der ist eigentlich deswegen immer häufig auf Null geblieben. Also der hat immer wahnsinnig viel Geld natürlich ausgegeben. Also in jedes Pub, wo der reinkommen ist, hat er mal gesagt, hallo, ich bin da, Keith Moon, Runde für alle. Ja. Also so war denn sein Leben. Also der hat das Geld immer automatisch verblasen. Aber am meisten ins Geld gegangen sind natürlich diese ganzen Verwüstungen. Ja. Auf eine absurde Art und Weise ist es eintönig, was er macht. Ja. Es ist
so ein One-Trick-Pony, oder?
Ja,
nur in gewisser Art und Weise, genau, weil der Trick ist eigentlich nur immer zu was zerstören.
Okay. Zerstören oder provozieren oder für alle den Kasperl aufreißen. Ja. Ja. Und so war Bonham nicht, der war eher so mehr das ruhige Schwein irgendwie. Ne? Also der
gesoffen wie ein Loch.
Gesoffen, aber eher zerstörerisch und nicht so flatterhaft vielleicht wie Keith Moon. Ja. Weil du es vorher erwähnt hast, Keith Moon, da sind ja zwei Sachen mit Autos, nämlich, weil du gesagt hast vorher, Auto im Swimmingpool. Mhm. Also es hat mir geheißen, dass auf einer Geburtstagsfeier, dann heißt sie, man hat den Bentley in den Swimmingpool gefahren. Das ist ja auch auf diesem Oasis-Cover, auf dem Bier hinaus. Das stimmt aber wahrscheinlich gar nicht. Er hat ihn wahrscheinlich nur 2 Jahre später an Rolls Royce in einen Teich gefahren. Ja. Also,
ganz was anderes. Ganz was anderes.
Also das mit dem Bentley stimmt nicht, sondern es war bitte ein Rolls Royce im Teich. Und er hat aber auch da ist wirklich sozusagen ein Crime passiert. Keith Moon hat mal wen überfahren und der ist dann gestorben. Keith Moon war mit seinem Chauffeur, der hatte nie einen Führerschein, hat aber trotzdem 20 Autos gehabt. Der war mit seinem Chauffeur in einem Pub, Keith Moon, und der Chauffeur, der eigentlich auch sein Freund war, und die sind dann reingegangen, in den Pub waren dann ziemlich viele Skins. Und der Keith Moon ist immer davon ausgegangen, wenn er einfach reinkommt, ist er immer Everybody's Darling oder Star. Und die mochten ihn aber nicht, oder diese Mordszene im weitesten Sinn, wo er hergekommen ist. Und das wurde dann irgendwie ungemütlich und die haben dann aggressiv bedroht. Und dann sind die schnell rausgegangen ins Auto, mit dem sie wegfahren wollten. Und der Keith Moon ist dann schon drin gesessen. Und der Chauffeur ist aber dann nochmal ausgestiegen, um diese Skinhead-Traube sozusagen dann auseinander zu treiben ein bisschen. Und dann sind die aber immer näher gekommen. Und dann ist der Keith Moon gesagt, die musst du irgendwie weg, und ist dann doch voran steuergegangen und ist voran ganz langsam, 30 km/h oder sowas oder 10. Und in dem Moment hat es dann diesen Chauffeur am Boden gehauen oder das Kind hat ihn umgehauen und dann ist er bei den drüber gefahren und der war dann tot. Ja. Wurde dann natürlich ermittelt und so weiter, und es war natürlich klarerweise kein Vorsatz und das ist dann, hat sich irgendwie im Nichts aufgelöst, aber eigentlich hat er jemanden umgebracht. Vielleicht aus meiner Kindergedankenwelt, oder weil in Österreich ist ja Alkohol höchst akzeptiert, ja. Und du denkst, wenn jemand Drogen nimmt, denkst du, naja, das ist jetzt sicher nicht Alkohol, sondern was anderes. Ja. Aber ist ja wohl einer der potentesten Drogen. Ja. Macht ja. Er viel. Beruhigen, aufputschen.
Alles. Kommt ja auf die Persönlichkeit auch drauf an. Manche trinken und werden ruhig und manche trinken und werden aggressiv.
Ja, oder halt beides in einem gewissen Zeitintervall. Ja, ne.
Zum Beispiel.
Also die beiden waren jedenfalls schwerst alkoholkrank. Und das spiegelt sich dann auch, also wie gesagt, die haben beide mit 18, 20 sowas begonnen. Gestorben sind es dann beide mit 32, wie, dazu gleich. Aber es war dann ein laufender Abstieg. Es wurden sozusagen beim Keith Moon die Witze dann immer vorhersehbarer und eigentlich hat sie das abgenutzt in dem gleichen Ausmaß, wie dann halt der Alkoholkonsum oder die Alkoholkrankheit zugenommen hat. Beim John Bonham war es natürlich das Gleiche.
Ja, aber glaubst du, das, was ich jetzt im Kopf habe, ist speziell beim Keith Moon, ist, dass, wie soll ich sagen, der Witzemacher wurde selber irgendwann zur Witzfigur in Wirklichkeit.
Ja, sicher.
Das war so ein tragisches Spiegelbild irgendwie. Ne?
Ja.
Eigentlich hat ihn keiner mehr ernst genommen, das ist halt der Depper, der Keith Moon.
Genau, da kommt halt wieder der Depper, ja. Und es war auch körperlich. Die beiden sind am Schluss ihrer Alkoholikerkarriere wirklich aufgedunsen. Also man sieht das. Das sind halt jetzt nicht irgendwie dick geworden, was sie vergessen haben, sondern das sind einfach die Spuren des Alkohols. Aufgeschwappt, total, beide. Sogar der Keith Moon, der an sich ein hübscher, junger Bursch war und ein schlanker Bursche. Ja. Also das ging dann immer weiter bergab und dann hat es dann bei beiden kulminiert sozusagen. Beim John Bonham war es dann so, der war dann einfach wieder so traurig, weil wieder eine Tour war und er musste wieder weg von seiner Familie. Mhm. Und er war so traurig, dass er nach L.A. wieder muss. Ne. Na, und also an sich waren Led Zeppelin, als es dann bei Bonham geändert hat, waren die an sich eine intakte Band, haben geplant eine neue US-Tournee. Die haben ja fast immer in den USA getourt, weil dort war es einfach so viel größer als in England. Aber da war Bonham dann schon schwerst Alkoholiker und da war es dann so, also es war ein Tag, also der typische Tag war einfach aufstehen und dann halt mal relativ viel Schnaps trinken, damit man sozusagen auf Null kommt und dann halt das Ganze so den Tag einfädeln lassen mit Nome und dann halt irgendwie der große Rausch am Abend und dann halt geht es wieder von vorn los. Als Bonham gestorben ist, war mir geplant, dass sich die Band trifft für eine Probe, für die anstehende Tour. Und Bonham wurde abgeholt von seinem Chauffeur und zuerst mal ging es ins Pub und dort gab es dann ein Frühstück und zwar war es ein Sandwich und 4-fach Wodkas mit Orangensaft.
Zwecks Vitamin C.
Vitamin C zuvor und Kohlenhydrate und natürlich Salz auch wichtig. Ne?
Sicher.
Ja. Also das hat man genommen und dann war diese Probe und dann waren es nochmal 6 Einheiten Wodka und dann wurde am Abend noch gefeiert und dann waren es nochmal 10 Einheiten Wodka und insgesamt hat sich das aufsummiert auf 40 Einheiten Schnaps, also 40 Wodkas sozusagen auf 12 Stunden.
Naja.
Und dann war es halt Zeit, schlafen zu gehen. Oder dann ist er halt eingeschlafen. Und das war allen bewusst, so gesagt, naja, wenn der jetzt schläft, gefährlich, dass er sich in der Nacht erbricht und am eigenen Erbrochenen erstickt. Deswegen haben sie ihn eh schon immer extra seitlich hingelegt, wenn er wo war. Hat in dem Fall aber nichts gebracht, sondern er war dann halt so in diesem Alkoholrausch oder wurde dann nicht munter und hat sich dann übergeben und ist am eigenen Erbrochenen erstickt.
Wenn Sie sich erinnern, jetzt vor kurzem erst gesprochen über den Film, das ist Spinal Tap, da gibt es einen Running Gag, ja, dass die Drummer immer bei denen sterben. Mhm. Und da gibt es so diese Szene, wo einer sagt, ja, der Drummer ist verstorben beim an Erbrochenen. Das war halt nicht sein eigenes.
Ach so. Na, bei dem war es eigenes. Also offenbar referenziert das von Spinal Tap dann auf ihn. Ja. Also ein wahnsinniges, es ist so ein starkes Schlagzeugspiel und so ein jämmerliches Leben. Ne? Es ist weit auseinander kann es gar nicht sein. Ja.
Ist das, hat das darunter gelitten, der Schlagzeug? Ist das irgendwie schlechter geworden? Oder hört man das auch?
Auf den Platten nicht.
Im Studio sicher nicht. Ne?
Die Platten, also es hat dann schon geheißen, dass er auf der Bühne dann schon ein bisschen ein Schatten seiner selbst war. Aber auf den Platten hat es überhaupt nicht. Live hat es dann schon geheißen. Okay. Er hatte übrigens immer die schwersten Sticks, die es gibt.
Aha.
Also es gibt ja da, wenn man in ein Schlaggeschäft geht, gibt es ja.
Wer Pocket Player war. Pocket Player brauchen schwere Sticks. Ne?
Verstehst du, ich spiele mit den 5A.
Ja, das sind natürlich ziemlich schwer, oder?
Nein. Vielleicht bin ich deswegen gefragt. Also ich spiele mit den 5A.
Okay, Na, da kann man gut umrennen, ne? Die sind so leicht. Ne?
5A ist okay. Ja. Und der hat gespielt mit den 17Z.
Okay. Nein, muss man also einmal den Arm heben und der Rest geht da selber, ne?
Ja, also es waren halt so.
Fällt von alleine hoch.
Es waren halt so Holzstämme, ne?
Es würde mich wundern, wenn der mit leicht, also wenn der Jazz spielt, wahrscheinlich hätte er leichte Sticks gehabt, aber der wollte ja Wumms haben. Der wollte ja Wumm.
Er wollte es und er hatte es.
Ja.
Gut. Aber die 40 Wodka-Shots waren ihm zu viel.
Hätte er bei 39 nur aufgehört.
Verstehen. Genau. Anders was bei Keith Moon, der hatte dann schon in den letzten Jahren entdeckt, dass er vielleicht nicht so viel Alkohol trinken sollte und er hatte dann verschiedene Entzugsversuche, die allerdings nicht funktioniert haben. Es waren auch nur Alkoholentzugsversuche, das heißt, wenn er das gemacht hat und er war dann vom Alkohol trunken, hat er natürlich schon Kokain genommen und so weiter, aber das hat er nicht zählt sozusagen. Also,
Gott, was anders.
Also er wollte ja nur den Alkoholentzug schaffen und da war dann das Problem. Der hat dann, also es gibt ja Medikamente gegen Sucht und auch gegen Alkoholsucht. Dieses Medikament, ich liebe also Medikamentennamen, Chlorametiazol. Und das ist einfach ein starkes Mittel gegen Alkoholabhängigkeit. Wirkt so ähnlich wie Alkohol und macht sehr, sehr ruhig und schläfrig und es ist so ein richtiger Downer sozusagen. Ja. Und das hat er damals dann genommen, kurz bevor er gestorben ist. Hat dann auch wenig Alkohol getrunken, also auf null war er wahrscheinlich nicht, andere Drogen genommen. Und dann war er eingeladen bei einer Party von Paul McCartney. Als es nämlich die Vorführung gab des Films über das Leben von Buddy Holly. Mhm. Da war diese Party und da ging er dann hin mit seiner Frau. Und das war dann ein bisschen problematisch, weil da hat er einerseits diese schweren Alkoholsuchtsmedikamente, die gewirkt haben wie Alkohol und dann hat er auf dieser Party doch auch Alkohol getrunken. Manche sagen jetzt nicht so viel, manche sagen weniger. Ein paar Glas als Champagner werden schon gewesen sein. Und dann kam er heim und dann hat er noch was gegessen, also hat zu seiner Frau gesagt, mach mir ein Steak. Das hat es gemacht. Also war ein bisschen ein Pascha auch sozusagen. Und dann hat er von diesen Medikamenten, wo so die starke Dosis wäre, 4, hat er sich dann 32 reingeworfen. In Kombination mit dem Alkohol und dann halt die achtfache Menge als die Höchstdosis und dann ist er auch sozusagen entschlafen, ruhig. Und am nächsten Tag war er dann eben auch nicht mehr da. Also ähnlich gestorben eigentlich, die beiden. War dann auch weg, ne? Die Who haben dann noch weitergemacht, ne?
Die haben noch weitergemacht, ja. Nämlich mit dem Schlagzeuger von The Faces. Nein, tatsächlich. Wirklich, ja, gerade das Small Faces, irgendeiner Kenny Jones hat
der gerade. The New Yard Faces.
Aber weißt du, was traurig ist? Die letzte Platte von The Who, die mag ich nämlich, die heißt Who Are You, ne?
Und das, ja, diese komische Bunte?
Ja, ja, das von der Müllhalde. Da ist irgend so ein Metallmüllauto, keine Ahnung, gell, schaut irgendwie total irre aus. Und da sitzt der Keith Moon auf einem Sessel, ne, und da steht vorne drauf, not to be taken away.
Ja,
ne? Kurz davor dann
tot. Ja, ja. Ja, Zufall? Ich glaube nicht. Ja, ne? Gewalt, ja. Ne? Ja. Was kann man sagen zu diesen beiden Männern? Großartige Musiker, wie schon vorher erwähnt. Es sind keine richtigen Geschichten. Und trotzdem habe ich eine gemacht jetzt. Ne?
Es gibt keine überraschenden Welt. Es geht immer, ja, wie hast du gesagt, immer im Fluss bergab. Ne?
Zum Abschluss würde ich gerne spielen mein Lieblingslied von The Who, Barbara O'Reilly, eines meiner überhaupt Lieblingslieder.
Martin,
Wobei, achte, das ist gar nicht unbedingt typisch für Keith Moon, denn das war ein Lied, da hat er sich schon so ein bisschen im Griff. Also da macht er dieses typische Umrühren eigentlich nicht. Das ist für seine Verhältnisse sehr
straight.
Sehr straight. Das von diesem Album ist Won't Get Fooled Again, ist eher ein besseres Beispiel für seine Spielart. Das ist eigentlich straight. Ja.
Stimmt.
Ja. Aber ich liebe dieses Lied so sehr.
Ja.
Ich mag das Intro so gern.
Ja, den Schlussteil mag ich nicht.
Nein, der Anfang ist super.
Das, wo dann so die Geige ist.
Ja, da musst du sie dort geigen, ja, genau. Ja.
Wir machen jetzt das Intro. Und dann lassen wir es ausfaden und wir mögen dieses Lied alles sehr gerne.
sagt das